Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Guten Morgen, Philipp.
Moin, moin, Joshua. Und herzlich willkommen, alle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Wir starten oder machen eigentlich genau da weiter, wo wir bei der letzten Episode aufgehört haben. Wir sind quasi mittendrin in unserer Reihe für über Cyber, Social Media, Datenschutz, alles was Technik und bald auch noch KI angeht. Und heute wollen wir mal miteinander schauen, was sind eigentlich jenseits der ganzen Datenschutzfragen, die wir uns beim letzten Mal angeguckt haben, wo du ja auch mal Einblick gegeben hast, was so alles die Rechercheergebnisse bei dir waren, für die dann zu deinem Social-Media-Austritt geführt haben. Wollen wir heute mal gucken, was macht das eigentlich mit uns und unseren Gehirnen? Also, Zombie-Modus. Wir interessieren uns heute für Gehirne.
Das wäre genau in deinem Spielfeld.
Ein bisschen. Ja. Joshua, während deiner Recherchen bist du da schon über das Thema Social Media und Gehirne gestolpert?
Ja, ich höre ja seit einigen Jahren den Podcast Huberman Lab. Dem Andrew Huberman. Ich mag sehr dessen unaufgeregte Art und wie er auch in die Tiefe verschiedene Zusammenhänge erklärt, aus Sicht eines Neurowissenschaftlers. Er warnt ja schon seit Jahren davor, dass generell, also Shortform-Content, und das sehen wir ja bei Meta als eine Evolution. Also wenn man sich Facebook anguckt, dann ging es ja darum, dass du einen Feed hast und dann kannst du Bilder posten und längere Posts und so weiter. Dann kam Instagram und hat das Ganze quasi so runtergedummt, sage ich mal, auf kürzeren Content, schnelleren Content. Und dann kamen die Reels, das wurde dann auch immer kürzer. Und so konnten wir quasi mit ansehen, wie der ganze Content immer kürzer geworden ist in seiner Darstellungsform. Und ich finde das echt schwierig. Also ich weiß ja durch den Huberman-Podcast, dass diese Dopaminspitzen, die das jedes Mal auslöst, dann immer in kürzeren Intervallen kommen und wie schädlich das tatsächlich für uns ist. Aber da wirst du wahrscheinlich viel mehr noch drüber sagen können. Und ich als jemand, der Social Media schon, ich würde mal sagen, keine Ahnung, zu den 5%, die das am wenigsten nutzen, gehöre, weil es mich nie sonderlich interessiert hat. Also ich habe hauptsächlich den Messenger benutzt. Hab aber gemerkt, obwohl ich mir den Content nicht anschaue, und ich hatte auch so einen Newsfeed-Eradicator, dass ich gar keinen Feed habe bei Facebook, sondern dadurch habe ich dann nur meine Gruppen benutzt und den Messenger, dass ich trotzdem immer mal wieder gemerkt habe, dass ich diesen Impuls habe, die App zu öffnen. Und obwohl ich jetzt gar keinen Anhaltspunkt dafür hatte. Also das ist eher so, ja, ich sitze jetzt hier gerade, dann könnte ich ja mal kurz gucken, was in der Gruppe Neues gibt oder ob wer Messenger geschrieben hat. Und dann da dachte ich auch, das ist eigentlich wirklich verrückt. Und das passt halt zu diesen Dopaminspitzen, von den Huberman erzählt hat. Dann dachte ich, okay, krass. Da habe ich mich so ein bisschen wie eine Laborratte gefühlt, die tatsächlich auch so die einfachsten Reize anspringt. Und das ist so einer der Aspekte, wo ich dachte, okay, fügt das meinem Leben was Gutes hinzu oder nicht? Und dann, also gerade in Kombination, dass der meiste Shortform-Content mittlerweile KI generiert ist, war es dann einfach auszusteigen.
Ja, und ich glaube, mit dem Dopamin und den Versuchsmäusen, den Laborbedingungen, da können wir, glaube ich, tatsächlich echt mal ganz gut einsteigen. Das haben wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen in der letzten Episode. Und das ist tatsächlich das, was ich so in der Recherche herausgefunden habe, wofür es die meiste Evidenz gibt, dass die Social-Media-Plattformen ganz gezielt unser Dopaminsystem ansprechen. Und die ersten Untersuchungen dazu liegen schon lange zurück. Schon in den 2015er, 16er Jahren gab es schon Forschungsergebnisse, also 10 Jahre zurück, dass Likes und das Sammeln von Likes unser Belohnungssystem anspricht, so wie Erfolgserlebnisse im Glücksspiel. Und das weist schon mal auf was ganz Gutes hin, wofür sich die Forschungsergebnisse immer weiter verdichten, dass nämlich die Art und Weise, wie Social Media unser Belohnungssystem anspricht, sehr, sehr ähnlich dem ist, was im Rahmen von Sucht bei uns abgeht, im Gehirn. Und das erklärt auch, warum es so viele Menschen gibt, und ich lade einfach mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, sich zu überlegen, ob sie da nicht auch ab und zu dazugehören, also ich gehöre da immer mal wieder zu, die sich fragen, ich will das ja eigentlich gar nicht, also ich habe das nicht mit Social Media, aber mit meinem Handy so insgesamt, aber plötzlich erlebe ich, dass ich es halt trotzdem in der Hand habe. Und da muss ich mich schon wieder korrigieren. Ich habe das doch auch mit Social Media, verdammte Naht, weil ich ja doch immer mal wieder gerne YouTube gucke. Und das ist ja auch Social Media. Das vergesse ich immer, aber...
Indirekt, ne?
Ja, aber vom Grundprinzip
her... Man kann es ja als reiner Konsument auch ohne Social-Aspekt nutzen.
Ja, aber dieses ein Algorithmus... analysiert, worauf du ansprichst, präsentiert dir gleich das nächste, auf das du ansprichst. Immer kürzere Inhalte, ne? Shortform-Content ist nämlich in dem Kontext eine ganz eigene Dimension geworden. Und aber ich will erstmal noch beim Dopaminsystem bleiben. Und es finden sich halt auch da Hinweise auf eine Toleranzentwicklung und Craving und Kontrollverlust. Und diese drei Dinge, Toleranzentwicklung, Craving und Kontrollverlust sind klassische Merkmale einer Sucht. Also Beispiel, ne? Zigaretten. Naja, Alkohol ist noch ein besseres Beispiel. Wenn ich eine Sucht entwickle im Rahmen von Alkohol, irgendwann habe ich Craving, also das Verlangen, Alkohol zu trinken. Ich habe eine Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr Alkohol, um den Effekt von Alkohol zu merken, also um besoffen zu werden. Und Kontrollverlust, naja, ich komme immer wieder an Punkte, wo ich denke, ah scheiße, ich sollte mit dem Saufen aufhören. Und das denke ich meistens, nachdem ich gerade gesoffen habe, also der gute Vorsatz nicht geklappt hat. Ja. Und genau für diese Muster gibt es halt auch Forschungsergebnisse für Social Media. Und was jetzt passiert, ist, dass natürlich die großen Social Media Plattformen jede Menge Geld investieren, und da wiederholen sich Muster, die wir von der Tabaklobby kennen, um sozusagen Gegenreden zu publizieren und diese Formulierung, das wäre eine Sucht, anzugreifen. Und das ist natürlich einfach im Wissenschaftskontext, weil um etwas in wissenschaftlicher Absolutheit festzustellen, hat man fast nie genug Daten. Aber für diesen Kontext haben wir so viele Daten, dass alle seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, das Ganze ist so deutlich, dass wir danach handeln sollten, als wäre es bewiesen, weil das Risiko, wenn wir es nicht tun, gigantisch ist. Und da gibt's einen wunderbaren Podcast vom Diary of a CEO, der aktuellste gerade, den packe ich mal mit in die Shownotes, ist auf Englisch, aber... ist halt auf Englisch. Ich glaube,
der arbeitet aber auch mit KI-Übersetzung.
Auch mit
man kann es auch Deutsch hören.
Ne? Mhm. Habe ich noch nie gemacht, aber dann geht das ja auch. Wo eine Medizinerin von Harvard und ein Sozialpsychologe interviewt werden, die auf genau diese Gefahren hinweisen und was die machen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Die weisen darauf hin, es hat massive Auswirkungen auf unser Gehirn. Dopamin, Neurotransmitter in unserem Gehirn, Belohnungszentrum. Und das vor allen Dingen dann, wenn sich das Gehirn in der Entwicklung befindet. Sprich, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis zum Abschluss der Pubertät im neuropsychologischen Sinne. Und das ist, da muss ich mich korrigieren zu einem der vorherigen Podcasts, den ich gesagt habe, so Mitte der 20er. Neue Forschungsergebnisse habe ich jetzt rausgefunden, haben das noch weiter rausgelagert. So wirklich abgeschlossen ist das Ganze wohl erst so Anfang der 30er Lebensjahre. Die empfehlen ganz, ganz klar bis zum 18. Lebensjahr keinerlei Social Media und so wenig Bildschirmzeit wie möglich. Und was ich krass fand, die haben am Anfang angefangen zu erzählen, wie viel weniger problematisch für kindliche Entwicklung der Fernseher ist. Und da muss ich einfach schmunzeln, weil wenn ich jetzt an unsere Kindheit denke, da war halt groß das Argument, dass zu viel vorm Fernseher sitzen für Kinder nicht gut ist. Das glaube ich auch, dass das so ist.
Und das sieht ja auch krass aus. Also wenn du Kleinkinder vorm Fernseher siehst, das sieht aus wie das Kaninchen vor der Schlange.
Genau.
Die starren mit offenem Mund auf diesen riesen Bildschirm und das sieht schon echt ziemlich krank aus. Und wenn das schon das kleinste Übel ist, ist es schon bitter.
Und die sagen, ja, aber Kinder, die vom Fernseher Longform-Content konsumieren und das im Idealfall nicht alleine machen, die haben die Möglichkeit, eine Geschichte von Anfang bis Ende zu erleben, mit ganzen Sozialzusammenhängen und dergleichen. Aber der primär durch TikTok groß gewordene Erfolg von Shortform-Content ist nochmal die Problematik des Dopaminsystems, 10x oder 100x, also massivst verstärkt. Und ich lerne gar keine Zusammenhänge mehr, weil es einfach alle 30 Sekunden zack, zack, zack das nächste gibt. Also Dopamin-Belohnungssystem, krasser Punkt. Dann gibt's aber auch schon MRT-Studien, also computertomografische, magnetresonanztomografische, so ist richtig, Aufnahmen des Gehirns, die zeigen, dass es Veränderungen in der Konnektivität zwischen visuellen Arealen, also da, wo wir visuelle Informationen verarbeiten, und verschiedenen Cortex-Arealen, auch vor allen Dingen im präfrontalen Cortex, also da, wo unsere Persönlichkeit mit verankert ist und wo es um kognitive Kontrolle geht, beeinflusst. Dann gibt es Hinweise, dass sich auch an der Sehrinde Veränderungen auftun. Das ist alles noch nicht so, dass man jetzt sagen kann, wow, das ist irgendwie ein schlimmer Defekt oder so, ne? Das ist jetzt nicht wie eine direkte Intoxikation, also eine direkte Vergiftung, wo ich sage, okay, die und die Gehirnareale sterben jetzt ab. Aber man sieht da Veränderungen auch in Bereichen, die zum Beispiel für die soziale Einordnung von Beobachteten, also Gesehenem, relevant sind. Und wenn man dann wiederum weiß, dass der Konsum von Social Media, gerade der übermäßige Konsum, mit dem Auftreten von Depressionen und Angsterkrankungen korreliert, dann schließt sich der Kreis plötzlich. Also wir wissen, ne, nicht nur Neurotransmitter, also nicht nur die Chemie in unserem Gehirn wird verändert, sondern es gibt auch sogar tatsächliche Auswirkungen auf unsere Verschaltung im Gehirn, also bis auf die Nervenzellebene hinunter.
Und was würdest du denn als Psychiater sagen, also was der genaue Grund dafür ist? Ist das Nachlassen der Neuroplastizität? Ist es, dass die Leute, wenn sie Social Media konsumieren, sich auch weniger bewegen? Das ist ja für alles Mögliche schlecht. Das ist schlechter fürs Mikrobiom. Mikrobiom hat wiederum Einfluss auf die Psyche und so weiter. Ist es, dass es weniger bedeutsame Sozialkontakte gibt, also im echten Leben? Oder ist es ein Mix aus allem? Wie würdest du das einordnen?
Ich glaube, das ist definitiv der Mix aus sehr, sehr vielen Punkten. Was dann deutlich wird und was aus meiner Sicht die Grundursache ist, wir Menschen sind grundsätzlich sehr, sehr anpassungsfähige Wesen. Ja, also unsere ökologische Nische ist ziemlich weit gefasst. Und wir können uns und vor allen Dingen auch unser Gehirn an sehr, sehr viele verschiedene Anforderungen anpassen, wenn wir das müssen. Zugleich gibt's aber ein paar Dinge, die sind so alt in unserem System, die sind so essentiell für uns, dass wir sie nicht wegkriegen. Und dazu gehört, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Wir sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Ja, und das kriegen wir auch nicht weg. Und da entsteht eine hohe Diskrepanz. Aber um auf die Grundfrage zurückzukommen, ne, warum verändert sich das Gehirn? Weil sich das Gehirn an die Anforderungen anpasst. Und wenn ich dem Gehirn beibringe, Belohnung kommt schnell intermittierend zwar, also nicht ganz sicher vorhersagbar, das macht es ja noch attraktiver fürs Gehirn. Und es kommt schnell und in kurzen Zyklen und Dopamin muss immer wieder in krassen Spitzen kommen, um zu wirken. Dann wird das Gehirn nachsteuern und wird primär all die Reize, die das auslösen, sich darauf fokussieren, die besonders gut wahrzunehmen und andere Dinge ausblenden.
Da muss man auch dazu sagen, ne, das ist ja ein Anpassen, nicht im positiven Sinne. Ne? Das heißt eher, das Gehirn reagiert darauf und es ist nicht anpassend, wie jetzt ist eine neue Situation und darauf bin ich jetzt optimiert. Ne?
Ja, das Gehirn kann das ja gar nicht unterscheiden. Das Gehirn hat ja gar keine Wahl zu sagen, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut, sondern das Gehirn wird von einer Herausforderung in eine Umgebung ausgesetzt und passt sich dann Stück für Stück dieser Umgebung an. Und dass das nicht gut ist, also dass das eine Anpassung ist, die uns schadet, das sieht man dann in der Folge, Monate, Jahre später, dass Menschen dann plötzlich für andere Rahmenbedingungen als Social Media Doomscrolling nicht mehr die richtigen Kapazitäten, Strategien haben, weil sie viele Dinge einfach auch nicht mehr richtig mitschneiden, nicht mehr richtig wahrnehmen und die Aufmerksamkeitsspanne, naja, wie wir alle wissen, massiv nach unten geht. Und dann haben die was Spannendes heute in diesem Podcast gesagt, als ich die nochmal gehört habe. Nämlich die Frage, ist das reversibel oder nicht? Und da kann man für alle älteren Menschen sagen, also für all jene, die dem ausgesetzt sind, nachdem ihre Entwicklung sozusagen am Ende der 20er, Anfang der 30er abgeschlossen ist, für die ist das in der Regel binnen ungefähr 8 bis 10 Wochen Abstinenz relativ gut reversibel, weil das Gehirn ja sozusagen seine gesunde Entwicklung einmal gemacht hat. Bei Kindern und Jugendlichen weiß man das nicht genau, ist aber davon auszugehen, dass das nicht in Gänze sich sozusagen noch nachholen lässt an Entwicklung, was dann da nicht gemacht wurde. Also, und da kam ein Punkt, den finde ich in diesem Kontext auch relevant, weil da ja viele sagen, ja, sieht man ja so durch Corona, da ist so viel kaputt gegangen und dergleichen. Studien belegen aber aus den USA, ganz spannendes Zitat, auch auf das, diese Studie haben die auch in dem Podcast darauf hingewiesen. Man hat Untersuchungen darüber, seit den 60er Jahren, wie viel Zeit Menschen in Gemeinschaft verbringen und alleine. Und das ist von den 60er Jahren bis 2014 jedes Jahr relativ konstant gewesen. Also mit minimalen Schwankungen. Da hat sich nicht viel getan in der Gesellschaft. Ab 2014, und das ist das Jahr, in dem das Smartphone mit Social Media in den USA wohl größte Verbreitung gefunden hat, das konnte ich jetzt nicht nachprüfen, sondern das muss ich tatsächlich sagen.
Könnte hinkommen, ja.
Im Know-how da und passt aber, ne? Erstes iPhone kam 2007 raus und hat es eine ganze Weile gedauert, bis Smartphones wirklich so ein Jedermann-Ding geworden sind. Und seitdem geht die Zeit, die Menschen in Gemeinschaft verbringen, massiv zurück. Und die Zeit, die sie alleine verbringen, nimmt massiv zu. Und dafür sind wir Menschen im Gesunden nicht gemacht. Gleichzeitig nimmt seitdem schon und nicht erst seit Corona und all den Auswirkungen die Ausprägung psychischer Erkrankungen allgemein zu, aber insbesondere massiv bei Kindern und Jugendlichen, vor allen Dingen für Depressionen und Angst. Bitter. Und auch das konnte ich nicht überprüfen, aber da waren sich alle drei in dem Podcast, der Host und die beiden Gäste, einig. Die Kinder hochrangiger Mitarbeiter und Führungsleute in den Social-Media-Firmen, die werden, also deren Kinder, werden von Social Media und intensiver Smartphone-Nutzung ferngehalten. Also, klar, ne, die Eltern kümmern sich darum. So.
Zuckerberg klemmt ja auch seine Kamera ab, obwohl Meta ja gar nicht darauf zugreifen will.
Und er ja aber auch sagt, wenn ich Dinge tue, die andere nicht wissen sollten, sollte ich die Dinge lieber nicht tun.
Genau.
Ja. So, also. Es gibt zwei verschiedene Ebenen von Einfluss aufs Gehirn und da muss man differenzieren zwischen dem heranwachsenden Gehirn und dem ausgewachsenen. Ja. Und was es auch noch gibt, ist deutliche Hinweise darauf, dass das Stresshormone, insbesondere Cortisol, aber auch Adrenalin, deutlich mehr ausgeschüttet werden, die Stressachse deutlich mehr belastet wird beim Konsum von Social Media. Durchschnittliche Bildschirmzeiten liegen aktuell, was das Smartphone angeht, bei roundabout 6 Stunden am Tag.
Oh Gott. Ja, wenn man das hochrechnet in Lebenszeit, sind das ja, keine Ahnung, das ist dann ein Viertel. Wenn es ein Viertel des Tages ist und du dann noch die Schlafzeit abrechnest, die du im Leben hast, dann bist du ja am Ende beim Drittel deiner Lebenszeit, die du nur am Bildschirm hängst.
Und Schlaf ist gleich der nächste Punkt. Schlaf ist eine sehr, sehr gute Erklärung dafür, warum der vermehrte Smartphone und insbesondere Social Media Gebrauch, warum der nicht nur Auswirkungen auf unser Gehirn und unsere Psyche hat, sondern tatsächlich auch auf unseren Körper. Denn sehr, 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 sehr viele Menschen scheinen ihr Smartphone mit ans Bett zu nehmen. Was etwas ist, das ich, seitdem ich nicht mehr in der Klinik arbeite, nicht mehr tue. Das war meine größte Freude, dass ich die Klinik verlassen habe und keine Hintergrunddienste mehr machen musste, also nicht mehr telefonisch erreichbar sein musste nachts. Seitdem gibt es kein Handy mehr an meinem Bett. Das ist jetzt über 5 Jahre her. Und das scheint aber wohl nicht die Regel zu sein. Schlafstörungen nehmen in allen Studien, die sich das angucken, massiv zu. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass das blaue Licht der Bildschirme für uns ein Problem ist, sondern das hat auch tatsächlich was damit zu tun, dass unser Gehirn einfach bei der Smartphone-Nutzung nicht zur Ruhe kommt. Und da immer der Impuls ist, nochmal. Und nochmal. Und ach, eine Sache noch kurz gucken. Und das noch kurz gucken. Dabei braucht unser Gehirn Ruhephasen. Und das über den Tag verteilt. Wir brauchen Phasen, in denen unser Gehirn nichts tut, damit es sich resetten kann und wieder lernen kann, also wieder sozusagen runterpegeln kann, um dann sich einer neuen Aufgabe zuzuwenden.
Macht ja auch Sinn, ne? Ich glaube, es ist auch gut, sich das vorzustellen wie ein Muskel. Also ich kann ja jetzt auch nicht den ganzen Tag eine schwere Kiste schleppen. Dann macht halt irgendwann der Muskel dicht. Ne? Das ist, braucht halt Ruhephasen.
Richtig.
Aber beim Gehirn merken wir das halt nicht so direkt. Deswegen ist es wahrscheinlich so, dass die Wahrnehmung dafür nicht so geschärft ist.
Genau, unser Gehirn macht keinen Muskelkater. Was unser Gehirn aber macht, ist unser Herz-Kreislauf-System kontrollieren. Und Schlafstörungen korrelieren sehr, sehr eng mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings natürlich nicht morgen oder übermorgen, aber on the long run. Und das sehr, sehr deutlich und sehr massiv. Was so ein Punkt ist, warum ich mit Social Media nicht nur meinem Gehirn was Schlechtes tue, sondern wenn es meinen Schlaf beeinflusst, beeinflusse ich darüber auch mein Herz-Kreislauf-System langfristig. Nächster Punkt. Studien belegen, dass wir in Bildschirmzeiten, das ist jetzt nicht nur für Smartphone, sondern auch für Computernutzung, neigen wir dazu, mehr zu essen und ungesünder zu essen. Also lange Bildschirmzeiten, Computer, Fernsehen, Handy, führen dazu, dass wir tendenziell mehr ungesunde Sachen essen. Also hochkalorische, ne? Viel Fett, viel Zucker. Und da wissen wir auch, nicht sonderlich gut auf lange Sicht für uns und unseren Körper.
Sieht man, wie verrückt das ist, weil es gibt ja Trends auf TikTok und Instagram und so, dass bestimmte Gesundheitstipps irgendwie viral gehen, wie, keine Ahnung, Weizengrassaft trinken oder Proteinzufuhr erhöhen und so weiter. Und das wird dann voll krass geteilt und so. Aber Also das ist dann ja so ein bisschen, als wenn man sich überall Wunden zufügt und dann so kleine Pflasterchen darauf verteilen will. Weil das sind ja Probleme, die sich multiplizieren, ne? Also wenn du unter Schlafstörung leidest, also schlechter Schlaf ist für alle Krankheiten erhöhtes Risiko, weil ja die Hauptreparaturen auch im Tiefschlaf stattfinden und so weiter, in den REM-Phasen, wo sich das Gehirn quasi neu ordnet, jetzt hier meine Leinensprache, hat alles halt so seine Bewandtnis. Und wenn du dazu noch dich weniger bewegst, weil du mehr am Handy bist, weniger Bewegung, wissen wir auch, ist mit das Schlimmste, was du dir antun kannst. Dazu kommt Einsamkeit, also soziale Isolation hat auch krass, ist ein krasser Faktor, was die auch die physische Gesundheit, nicht nur die psychische Gesundheit angeht. Und da klingt das für mich doch alles wie der perfekte Sturm tatsächlich.
Und das ist es auch. Und eine Sache will ich nur noch teilen, die hatte ich dir gerade im kurzen Vorgespräch ja auch noch gesagt, die hatten darauf hingewiesen, dass TikTok, das ja das Videokurzformat quasi in die ganze Welt gebracht hat, ja, und jetzt ja dazu führt, dass selbst Netflix schon anfängt, Kurzformat zu produzieren, dass man irgendwie, das wusste ich noch gar nicht, dass es jetzt Trends gibt, Spielfilme in ganz kleine Häppchen, in 60 Teile oder sowas zu zerteilen, damit die Menschen überhaupt nochmal einen Spielfilm zu Ende gucken, weil sie ihn einfach als Shortform-Content im Hochformat konsumieren wollen. Ja, richtig, richtig schräg. Naja, aber langer Rede, kurzer Sinn, TikTok innerhalb Chinas ist ab einer gewissen Uhrzeit abgeschaltet für Kinder und Jugendliche. Können die gar nicht mehr gucken, ob sie nun wollen oder nicht. Die Inhalte, die Kinder da gucken dürfen, sind massivst reguliert, weil man weiß, dass die Auswirkungen auf die Kinder in Entwicklung gravierend und problematisch sind. Außerhalb Chinas kein Problem. Sollte einem vielleicht auch nochmal zu denken geben. Wie du gerade so schön gesagt hast, das ist der perfekte Sturm. Und alle, die noch nicht davon überzeugt sind, dass es gut ist, sich ein bisschen sturmfester aufzustellen und sich zu überlegen, ob man den Sturm mitsegeln will oder nicht, packen wir die Links zu Studien und dergleichen in die Shownotes. Also wer da tiefer eintauchen will, gerne, macht das. Und wir können auch die Details noch weiter gerne im Discord diskutieren. Wir würden aber heute gerne nochmal was ausprobieren, und zwar den, wir haben ja gesagt, wir sind nicht mehr ein reiner Science-Fiction-Podcast, sondern ein Science- und Fiction-Podcast. Jetzt wollen wir mal gern die Fiction mehr reinholen und mal ins Entwerfen von zwei Szenarien gehen. Einem dystopischen, vielleicht würden wir es auch realistischeren Szenario nennen, und einem optimistischen bis hin zu utopischem Szenario, wohin es führen kann. Womit wollen wir anfangen, Joshua?
Mit dem dystopischen natürlich, weil wir auf einer positiven Note lieber enden möchten.
Okidoki. Dystopisches Szenario. Heute in 5 Jahren. Ich mache mal den ersten Schritt und du kannst ja von da aus mal weiterspinnen. Ja? Heute in 5 Jahren ist Social Media eine Randerscheinung, weil Social Media von KI übernommen wurde. Und ich bin immer noch bei Instagram, TikTok und wie auch immer. Aber es ist nicht mehr der reine Algorithmus, der mich anspricht, sondern es ist meine ganz persönliche KI, mein KI-Companion, der ganz gezielt mich, also mich noch gezielter anspricht, als der Algorithmus das kann. Und mich nicht mit Werbung in Werbeformat konfrontiert, sondern sagt, ach Mensch, Philipp, wäre es nicht gut, wenn du gerade die und die Schwierigkeiten hast, guck mal hier, die und die, die verkaufen genau das Richtige und ich glaube, das wird dir helfen. Das heißt, ich glaube, in der Zeit ist die Grenze zur Werbung noch viel dünner, als sie es heute ist, und ich werde noch weniger soziale Interaktion haben, weil die KI viel, viel perfekter mit mir interagiert, als das Menschen tun.
Also ich glaube ja, wir leben mitten in einer Dystopie. Also wenn man über das Leben, was wir jetzt gerade führen, und die ganzen Auswüchse von Social Media, von KI, wie sich die Politik entwickelt. Wenn du darüber ein Buch geschrieben hättest vor 20 Jahren, wäre das eine reine Dystopie gewesen. Und da wir so langsam, also in Anführungsstrichen langsam da reingewachsen sind, ist es halt das Boiling Frog Syndrom. Merken nicht, wie heiß das Wasser wirklich geworden ist. Deswegen, also wenn wir das weiterdenken, und da bin ich ganz bei dir, was die KIs angeht. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass ChatGPT anfängt mit Werbung. Mhm. Und kam jetzt vor 2 Tagen die Meldung, dass sie jetzt auch ihren Grundsatz aufgegeben haben, nicht für militärische Zwecke zu arbeiten. Mhm. Machen sie jetzt doch. Und deswegen, also ich glaube auch, dass wir in den nächsten 5 Jahren immer perfektere KI-Companions sehen werden. Wir müssen ja nur von der letzten Episode, wenn wir an diesen digitalen Zwilling denken, den Meta von uns hat, und werden auch andere von uns haben, aber Meta ist es am krassesten, denke ich. Das kombiniert mit einem KI-Companion, der perfekt meine Belohnungsszenarien anspricht, um mich halt genau so zu triggern, wie es sein muss, ist halt der perfekte Sturm, um mich zu manipulieren. Und natürlich im Sinne des Kapitalismus, der uns das ganze Jahr eingebrockt hat, in Anführungsstrichen, so zu steuern, dass ich so konsumiere, wie es halt dem Anbieter meiner KI und denjenigen, die ihn bezahlen, am liebsten ist. Und dazu kommt, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren einen großen Teil unserer Selbstwirksamkeit verlieren werden. Wenn ich überlege, ich habe jetzt versucht, ein Linux-System aufzuziehen auf dem Rechner. Hat nicht geklappt, aber das wäre wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema für eine andere Episode. Da habe ich natürlich im ersten Schritt versucht, das alles mit einer KI zu machen. Was natürlich viel einfacher ist, wenn ich sage, hier ist das Problem, die Lösung brauche ich. Aber damit habe ich dann irgendwann aufgehört und bin wieder ganz oldschool in die Foren gegangen und habe geguckt, okay, wer hatte schon mal das Problem, was haben die Experten dazu gesagt? Weil ich gemerkt habe, dass so eine geistige Faulheit einsetzt. Also dieses, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich durch 3 Foren zu klicken, was halt früher total normal war. Und ich will jetzt einfach die KI fragen, ich will sofort die Antwort haben. Es ist immer dieses sofort. Alles muss sofort her. Und den langen Weg zu gehen und dabei was zu lernen, das ist zu anstrengend. Und ich verstehe halt, dass wir haben halt als Menschen immer diesen Drang zu mehr Komfort und Abkürzungen. So ist einfach unser Gehirn getrimmt. Das wird ein evolutionärer Bonus sein, der uns hat überleben lassen früher, aber jetzt zu einer Falle wird. Und wenn du dann noch siehst, wie viel Fehler die KI macht, also oft ist es, wenn ich was frage zu einem Thema, wo ich mich auskenne, dann merke ich, hey, erzählt totalen Müll. Und dann sagt man, hey, das stimmt gar nicht. Ja, stimmt, hast du recht, danke für den Hinweis. Das ist natürlich falsch. Ja. Und da habe ich letztens ein interessantes Video mit Andreas Beck gesehen, mit dem Investment-Profi, der ja auch Mathematiker ist und sich ein bisschen auskennt mit KI, und der gesagt, eigentlich, die liegt immer falsch und manchmal richtig, die KI. Das ist halt das System, wie sie funktioniert. Und ich finde, das merkt man richtig häufig. Und ich glaube,
hat ein schönes Beispiel gegeben mit den Orangen und den Zitronen oder Äpfeln oder so.
Und Äpfel waren das, ja. Ja. Dass es nicht hingekriegt hat, die richtig zu zählen. Ja. Also wir sehen ja gerade, wie die LLMs das Internet ablösen. Also es wird halt weniger gebrowst, es wird weniger Website genutzt, es wird weniger recherchiert, es wird einfach immer ChatGPT gefragt. Und mittlerweile sieht man das auch in vielen YouTube-Videos. Ich habe eine Folge über, ich gucke gern so Ultra-Racing mit Fahrrädern. Gibt es eine neue Serie von Ruthless Cat, die heißt Chase, und da fahren die halt mit Fahrrädern durch Europa, ist ziemlich cool. Und immer wieder, weshalb ich das jetzt anspreche, sagen die, ja, ich musste wissen, was ich jetzt mit dem Reifen mache oder wo die nächste Tankstelle ist. Und die sagen immer, ich habe ChatGPT gefragt. ChatGPT hat gesagt XY. Also das ist innerhalb so weniger Jahre zu so einem normalen Tool geworden, was alle ständig nutzen, dass ich fürchte, dass wir so ein bisschen das Ende vom Internet sehen werden, wie wir das kennen, und es einfach ein KI-Netzwerk wird, wo dann der Austausch mit der eigenen KI stattfindet und das dann immer mehr in die Einsamkeit treibt, weil du dann noch nicht mal die digitalen Sozialkontakte hast zu anderen Menschen, sondern das Internet einfach der Lebensraum von KIs ist und du da quasi angehängt bist wie mit so einer Nabelschnur, die direkt in dein Gehirn geht und du quasi noch mehr vereinsamst. Und du hast es ja schon angesprochen, eine KI ist natürlich, wenn sie meinen digitalen Zwilling kennt, also vielleicht wird der auch nur anhand von ein paar wenigen Chats erstellt und dann kennst du dich schon besser als der Ehepartner. Also wer hat dann noch Lust, mit Menschen zu reden, mit denen man sich auch mal streitet, Meinungsverschiedenheiten hat, die halt nicht immer genau das sagen, was ich hören will. Und also das macht mir schon ein bisschen Sorgen, wo ich dann denke, okay, wir werden A, dümmer, weil wir durch die KI-Nutzung verlernen, Dinge selbst zu tun, auch in einem Deep Focus zu arbeiten, also wirklich langfristig sich mit einem Problem zu beschäftigen, da durchzugehen und sich dann auch daran zu erfreuen, das geschafft zu haben, sondern immer, nee, es muss direkt die Belohnung her, es muss direkt das Problem gelöst sein. Und deswegen glaube ich, dass wir zusammengefasst dümmer und einsamer werden und viel leichter manipulierbar.
Und ich glaube, dass dann nämlich auch offensichtlich werden wird in den nächsten 15 Jahren, dass es einen krassen Bruch in den Gesellschaften gibt bezüglich der Leistungsfähigkeit. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viele Menschen haben werden, die den Absprung nicht schaffen von Social Media, die nicht mehr auf den Punkt kommen, überhaupt mal konzentrierte, fokussierte Arbeit zu leisten. Und wir feststellen werden, dass das ein Riesenproblem gibt, wenn es um unsere Produktivität geht und die Wirtschaft darunter hart leiden wird. Andererseits wird es natürlich für die, die das können, ein Riesenvorteil sein, die auch in der Lage sind, dann mit dem, was an KI-Modellen da ist, noch so fokussiert zu arbeiten, dass ein Mehrwert über das System hinaus entsteht. Das wird aber die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, zwischen etabliert, verankert im System und nicht deutlich erhöhen. Und die sozialen Spannungen sind in der Dystopie eigentlich nur aufzulösen, indem man Kontrolle erhöht beziehungsweise Beeinflussung erhöht. Und wie du schon gesagt hast, dafür sind dann natürlich KI-Modelle noch besser zu nutzen als das, was wir aktuell an Algorithmen haben. Vor allen Dingen, wenn wir all unser Leben mit ihnen teilen. Und ich habe gelernt, dass der größte Einsatz für KI-Modelle, also die öffentlich zugänglichen Chat-Modelle, ist weder die Suche noch Programmieren noch irgendwie Texte generieren. Der größte Teil ist Beratung im Coaching, im therapeutischen Sinne, in ich habe das und das sozial-emotionale Problem, bitte hilf mir.
Also genau das, wofür es eigentlich nicht gemacht wurde.
So, und jetzt kommt nochmal deine Aussage, die du aus dem Interview mit Dr. Beck hast. Die KI liegt eigentlich immer falsch, nur ab und zu hat sie halt mal recht. Und wenn ich aber dann bedenke, dass Depressionen, soziale Ängste einfach immer größer werden, dann wird natürlich auch die Hemmung, mich einem anderen Menschen anzuvertrauen, immer größer und damit die Bereitschaft, mich von der KI beraten und unterstützen zu lassen, immer größer. Und in der Dystopie, in der wir gerade sind, führt das zur maximalen Beeinflussung. Und dass das einfach möglich ist, auch für ein staatliches System, zeigt ja DeepSeek wunderbar, dass in China ja letztes oder vorletztes Jahr so relativ überraschend durchgestartete Modell, dem man halt anmerkt, dass es politisch gefärbt antwortet. Und das ist ein Punkt, den ich sehe. Und gesellschaftliche Spannungen bringen halt dann das Risiko für Krieg und gewaltsame Auseinandersetzungen, seien sie innerhalb eines Landes oder zwischen Ländern, erhöhen die deutlich. Und sie rauben uns die Kapazität, die wir eigentlich als Menschheit brauchen, um uns und unser Raumschiff Erde zu retten. So dass ich diesbezüglich dann auch mit all seinen Folgen nicht sehe, dass wir irgendwie die Klimakrise in den Griff kriegen.
Nee, das ist ja das große Problem, also diese Tech-Wundergläubigkeit, dass wir einfach nur intelligentere Maschinen brauchen, die dann alles für uns lösen. Das ist halt genau wie die Leute, die krank sind und sagen, ja, Herr Doktor, gib mir eine Pille und damit das alles weg ist und ich meine Gewohnheiten nicht ändern muss, die mich erst krank gemacht haben.
Genau.
Und also da sehe ich jetzt auch nicht so richtig den Ausweg als Gesellschaft, solange man nicht ehrlich zu sich selbst ist als Einzelner und guckt, dass das nicht ist, was jetzt der Staat für einen regelt oder eine neue Technologie. Es ist auch, also wenn wir jetzt immer mehr Rechenzentren bauen und immer mehr Energie brauchen, um die KIs ans Laufen zu bringen, die dann die Probleme für uns lösen sollen, dann vergrößern wir erst die Probleme, die es dann später lösen soll. Das ist halt ein Teufelskreis. Mhm. Und also gerade wenn die immer intelligenter werden, die künstlichen Intelligenzen, dann muss man sich natürlich auch fragen, ob die, wenn, ob sie überhaupt ein Interesse daran haben, das Klimawandelproblem zu lösen. Und das könnte halt sein, dass es von einer KI, die einfach nur möglichst viel Solarpaneele und Rechenzentren haben will, vollkommen egal ist. Anders als für uns. Und wir haben ja jetzt in mehreren Episoden über die vielen Tests gesprochen, die auch gerade Anthropic mit seinen KIs macht. Und wie schnell es schon geht bei Modellen, die nicht intelligenter sind als wir und nicht über ein eigenes, also Bewusstsein, da haben wir eh drüber schon mal gesprochen, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie jemals entwickeln, aber es reicht schon, wenn du welche hast, die annähernd so intelligent sind wie wir und sie fangen an zu betrügen, fangen an in kontrollierten Umgebungen, wenn die Gefahr droht, dass sie abgeschaltet werden, diejenigen, die das machen, dann den Sauerstoff abzudrehen in dem Raum, wo sie gerade sind. Das alles in diesen Testumgebungen, ne? Bei Anthropic, das ist also wirklich gruselig. Und darauf dann seine Hoffnung zu stützen, dass die schon alles für uns regeln werden, finde ich doch ein bisschen gewagt.
Ja. Also in unserer Dystopie haben wir ein Szenario, in dem die Menschen der Technik, also dem Social Media, immer weiter verfallen. Die Auswirkungen, Reduktion, Konzentration, Aufmerksamkeit, soziale Kompetenzen immer weniger werden. Zugleich psychische Belastungen und Erkrankungen immer mehr werden. Dann die sozialen Spannungen deutlich zunehmen, weil die Befähigung zum sozialen Ausgleich, zum Austausch, zum gemeinsamen Problembewältigen immer geringer werden. Und die Arbeitswelt immer weniger Menschen findet, die in der Lage sind, konzentriert, reflektiert, länger an einer Sache zu arbeiten. Was zu einer immer größeren, zu einem größeren Auseinanderdriften führt. Und was die Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, dass die großen Herausforderungen, KI-Alignment hatten wir ja schon mal als großes Thema, Klimakrise, Krieg und Frieden, ja, dass diese Dinge immer größer und immer massiver werden. Und das ist, wie du gesagt hast, tatsächlich der perfekte Sturm, um in einer Art dystopischem Endzeitszenario zu landen.
Ja.
Wenn man es 100 Jahre weiterdenkt.
Idiocracy, nur halt ohne, dass es lustig ist.
Genau.
Weil wir dann mittendrin sind.
Weil wir dann mittendrin sind und wir alle wissen, wenn die Klimakrise nicht geregelt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf diesem Planeten langfristig weiter existieren, deutlich abnimmt.
Und vielleicht, man muss zu diesem dystopischen Szenario, was wir uns entwerfen, vielleicht auch sagen, so ein bisschen abschließend, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, über die wir reden. Ne? Das ist ja, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz mit dran. Wenn sich die Klimakrise so weiterentwickelt wie jetzt, haben wir natürlich immer mehr Schäden, also richtig große Kosten für die Volkswirtschaft, die wir aber immer weniger stemmen können. Du kannst wahrscheinlich kaum noch was versichern. Du hast durch dein Social Media, Shortform-Content, KI-Nutzung immer weniger soziale Fähigkeiten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du rausgehst, mit Leuten sprichst, ist auch immer weniger. Immer mehr Leute nutzen die Schnellkassen an Supermärkten, damit sie nicht mit den Kassierern sprechen müssen oder in Augenkontakt treten. Das ist tatsächlich real. Und so wird die soziale Vereinsamung natürlich noch immer weitergehen. Und so ist es halt wie so ein Schneeball, der immer größer wird. Also da könnte man so weit ins Detail gehen, um das so zu sezieren, wie alles kaputt geht daran. Das sind wirklich jetzt nur die gröbsten Abrisse, sage ich mal, die wir hier nennen können.
Und ja, ich glaube, genau. Und das ist der Abriss in die Dystopie. Zurück ins Heute.
in die Dystopie.
Wir die Brille und gucken, was wäre ein positiver Ausgang. Und da fällt mir, wenn ich auch hier anfangen darf, oder willst du anfangen?
Nee, hau rein.
Und da fällt mir ein, es gibt Hoffnungsschimmer dahingehend, dass mit Australien ein Land vorangeht, das gezeigt hat, wir können ja doch Social Media regulieren. Alle sagen ja immer, das Problem ist so groß, wir können es gar nicht regulieren. Und Australien zeigt, doch, kann man machen. Man kann das zumindest erstmal für alle bis 16 Jahre verbieten. Und das ist ein erster Schritt, auf den man aufbauen könnte. Und wenn ich 5 Jahre in die Zukunft blicke, könnten viele wesentliche Nationen, ne? Indonesien denkt ja schon drüber nach, die EU dringt drüber nach, Frankreich, Deutschland sind in der Diskussion, könnte anfangen, die heranwachsende Generation zu retten, indem man ihnen Social Media genauso vorenthält wie Alkohol, Zigaretten, Heroin und andere schlimme Dinge. Und das wäre sozusagen der erste Schritt in den nächsten 5 Jahren, die ich als hoffnungsvoll erachten würde. Der nächste Hoffnungsschritt wäre, dass man nicht nur Social Media verbietet, sondern dass man die Nutzung von algorithmenbasierter Informationsvermittlung einschränkt. Ich bin noch nicht so utopisch, dass ich meinen Wunsch durchsetze, dass man es einfach verbietet, aber dass man einführt, dass jede Plattform beides anbieten muss und dass der Default Mode ist, kein Algorithmus schlägt dir die Inhalte vor. Dass du die Möglichkeit hast, zwischen beiden hin und her zu wechseln.
Hm. Ja, ich habe gelesen, dass bei jüngeren Menschen Social Media tatsächlich auf dem Rückzug ist. Also dass bei den Leuten unter 20 die Nutzung nachlässt. Also da habe ich tatsächlich die Hoffnung, dass immer mehr Leute das erkennen, gerade bei denen, wo es am relevantesten ist. Und dass sie auf Dauer dann selber Abschied nehmen. Ich habe jetzt an mir selbst gemerkt, dass es möglich ist. Und es ist schwierig und da schließt sich auch der Kreis. Also ich verstehe, dass auf meinem Abschiedsbeitrag so viele Likes und so viele positive Kommentare, das ja würde ich auch gern machen, ist genau der richtige Schritt. Und wenn wir jetzt den Schritt zurückgehen zum Anfang der Episode, wo du gesagt hast, das ist exakt wie jede andere Sucht, kann man an den gleichen Kriterien festmachen, dann verstehe ich natürlich auch, wie schwer das ist, aber es ist halt möglich. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich diese Rückzugsbewegung auch beschleunigt. Und vielleicht ist es ja auch so, wenn viele Leute in Therapie gehen müssen, weil sie psychisch krank werden durch die Nutzung, dass immer mehr Therapeuten, und das werden sie jetzt ja schon tun, sagen, hey, vielleicht ist es gut, das einzuschränken. Und vielleicht reguliert sich das dann damit über die Zeit doch. Und meine größte Hoffnung ist, dass Dinge passieren, also Bewegungen, die wir nicht vorhersehen. Also so ein bisschen fällt mir immer Fridays for Future ein. Ich habe das ja schon ein paar Mal angesprochen. Über die kann man jetzt ja denken, was man will. Und die haben sich vielleicht nicht in die beste Richtung entwickelt. Aber die sind quasi von 0 auf 100 auf einmal da gewesen. Und auf einmal war halt Klimaschutz ein Riesenthema, weil die jungen Leute angefangen haben, sich zu engagieren. Die jungen Leute, die schon abgeschrieben wurden, als ja, die interessieren sich überhaupt nicht für Politik und Gesellschaft und spielen im Prinzip keine Rolle. Kam aus dem Nichts, hat keiner vorhergesagt. Mhm. Und da war es ein Mädchen, das die Schule streikt und sich dann mit einem Plakat davor setzt, vors Rathaus. Aber das konnte ja auch keiner wissen, dass sowas Kleines in Anführungsstrichen so groß wird. Und meine Hoffnung ist, dass sich das wiederholt in anderen Bereichen, wie die Geschichte das schon oft gezeigt hat, dass irgendwas passiert und absolut disruptiv ist, weil ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Geschichte nie vorhersehbar war. Und alle Prognosen, die man hat, sind am Ende doch anders in die Realität gekommen, als man dachte. Wie anders, wissen wir nicht. Und das ist, aber es soll jetzt kein magisches Denken sein. Aber es ist halt, Geschichte lässt sich nicht einfach so von jetzt A zu B in der Zukunft vorhersagen. Und ich merke in meinem eigenen Umfeld, hier in Neuseeland, ist es schon komplett anders als in Europa. weil hier haben A, viele Leute keinen Fernseher, es wird passiert super viel draußen, es ist sehr community-orientiert, überall gibt es diese Community-Hubs, Leute gehen raus, engagieren sich, treffen sich zum Grillen, einfach mit ihrem Stadtteil. Das ist hier ganz normal, dass ganz, ganz viel Sozialleben stattfindet und auch von den Stadtteilen organisiert wird. Und das ist echt toll, das ist so ein bisschen oldschool, würde man wahrscheinlich sagen, aber das ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und ich denke mal, wenn das die Leute hier können, dann geht das anderswo auch. Und ich habe den Eindruck, dass das schon vielen bewusst ist. Wenn ich eine Sache noch, die Smartphone-Nutzung. Wenn ich überlege, als die Smartphones neu waren, war es ja ein Riesenthema, wenn man sich trifft zum Kochen, Filmabend gab es ja damals noch. Da war es ja noch so ein Thema, ja, jetzt sollten alle irgendwie die Handys weglegen oder sowas. Das war irgendwie ein Riesenthema. Heute in meinem Umfeld, muss ich dazu sagen, das kann natürlich in anderen ganz anders sein, aber ganz anders. Keiner nimmt das Smartphone raus, wenn man am Tisch sitzt und zusammen isst oder im Restaurant ist. Das ist super selten. Mhm. Und das hat sich irgendwie schon von selbst reguliert. Wie gesagt, immer in meinem Erlebenskreis, ne? Das ist, muss man immer dazu sagen, das kann in anderen Altersgruppen und in anderen sozialen Gruppen auch ganz anders sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da mehr Bewusstheit für da ist. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass mehr Leute meinem Beispiel folgen und aus Social Media aussteigen. Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen.
Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn sich da so eine Bewegung auftut und man sieht, hey, durch sowohl auf der einen Seite eine Bewegung von Menschen, als auch auf der anderen Seite regulatorischer Eingriff durch Regierung. Weil ohne Regulation, bin ich mir sicher, wird es nicht gehen. Es ist wie mit der Klimakrise, es aufs Individuum abzuwälzen, ist eine Strategie, Veränderung zu verhindern. Wir brauchen im Idealfall beides. Und ich glaube, wenn man sieht, dass das beides geht, dann wird man auch sehen, hey, unsere Abhängigkeit von Technik, gerade von im aktuellen Kontext US-basierter Technik, ist zu groß. Wir können da was tun. Weil wir haben gesehen, wir können auch bei Social Media was tun. Und ich glaube sozusagen, wir könnten, wenn das gelingt, in unserem positiv-utopischen Beispiel, damit einen guten Präzedenzfall dafür schaffen, dass die Dinge halt doch veränderbar sind und wieder ein bisschen mehr Mut zu positiver Entwicklung und Veränderung in Gesellschaften und politische Systeme bringen, wenn man sieht, okay, das klappt. Und manchmal müssen wir uns ja erst die Finger an der Herdplatte verbrennen, um zu lernen, dass das Ding heiß ist und wir aufpassen müssen. Und vielleicht ist genau das, was dann passieren kann, dass wir dadurch eine wichtige Lernerfahrung machen und darüber feststellen, hey, das haben wir gelernt und jetzt gucken wir auch auf andere Bereiche, zum Beispiel, was weiß ich, Thema Datenschutz etc. pp. Das wäre so eine Hoffnung, die ich auch damit verbinden würde. Und dann könnten wir nämlich auch den Schritt machen, zu sagen, bevor wir jetzt weiter KI auf alles Mögliche draufwerfen, regulieren wir es lieber jetzt, bevor es wie bei Social Media wird, dass es erst richtig, richtig schlimm für alle wird, bevor wir es regulieren.
Das ist zu hoffen.
Das wäre sozusagen der positive Weg. Und dann kann nämlich das, was digitale Medien oder Techniken können, wieder gut funktionieren, so wie das Internet in den 90er Jahren, Anfang der 2000er uns versprochen hat, uns auf eine unterstützende Art und Weise miteinander zu vernetzen, zu ermöglichen, dass ich mit meinem Bruder in Neuseeland inklusive Videobild und Ton in Echtzeit kommunizieren kann, dass ihr überall auf der Welt den Tricorder hören könnt und dergleichen mehr. Ja, also weil das darf man ja auch nicht vergessen, die Technik bringt uns auch viele positive Inhalte, wenn wir gut regulieren, wie sie eingesetzt wird. Und ich glaube, diese Regulation, das ist so ein bisschen mein Fazit für den optimistischen Weg, die muss halt sowohl individuell und gesellschaftlich als auch regulatorisch über Regierungen erfolgen. Es geht nur, wenn beides oder alles drei Hand in Hand geht.
Da würde ich jetzt gern zum Abschluss dir eine Frage stellen. Und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass viele unserer Hörer, dass die denken, okay, ja, Social Media, das leuchtet mir alles ein. Wäre wahrscheinlich gut auszusteigen, aber es fällt mir super schwer, weil es gibt dann ja ganz viele Begründungen. Ich brauche das wegen meinen Gruppen. Ich nutze den Messenger. Manche Kontakte habe ich nur da. Ich brauche es, um meine XY zu bewerben. Wenn wir jetzt wissen, dass das Ganze eine Sucht ist, was würdest du als Psychiater unseren Hörern empfehlen, wie sie das hinbekommen, trotzdem auszusteigen?
Ich glaube, der erste Schritt wäre zu gucken, also wie will ich aussteigen? Also will ich aus den großen Social-Media-Plattformen aussteigen oder will ich aus allem aussteigen, also auch aus den Messenger-Diensten? Ne, weil du gerade gesagt hast, Gruppen und so. Ne? Und ich würde erstmal mit Social Media anfangen. Weil ich glaube, die Messenger hinter sich zu lassen mit Gruppensachen ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und die sind tatsächlich...
Facebook Messenger vor allem, ja. Der ist ja an Facebook gekoppelt.
Okay. Den habe ich nie benutzt, da bin ich tatsächlich draußen. Ich glaube, dass tatsächlich das Einfachste ist, komplett löschen. Runter vom Handy. Ja, es gibt auch die gegenläufige Meinung, die sagen, ne, macht Dinge wie Graustufen aktivieren, damit die Farbsachen nicht so aktivierend sind. Stellt euch Timer ein, schafft smartphonefreie Zonen und dergleichen und so fort.
Ja. Muss dann dem Alkoholiker sagen, er soll nur noch Bier trinken statt Schnaps.
Das ist so ein bisschen wie kontrolliertes Trinken. Genau. Ja. Und wenn ich nicht beruflich zwingend auf eine Social-Media-Plattform angewiesen bin, ja, also wenn meine Arbeit sagt, hier muss ich machen, oder weil ich ein kleines Unternehmen habe, das darüber seine Dinge vertreibt oder so, ja, dann würde ich sagen, kalter Entzug, runter damit. Einfach weg. Ja, dann ist das 4, 6, 8 Wochen richtig hart. Also wenn ich hart drauf bin vorher. Aber dann ist gut. Wenn ich das nicht machen kann, aus zum Beispiel geschilderten beruflichen Gründen, dann alles vom Handy runter und nur auf dem Computer nutzen. Ich weiß, das geht nicht für alle Plattformen gleich gut, meines Wissens nach. Aber dann sollte ich mit den Einschränkungen leben, die damit einhergehen. Oder aber ich beschaffe mir nur dafür ein eigenes Smartphone, also für die Plattform, die nur darüber zu bedienen ist, die ich für die Arbeit brauche, pack die in so eine Zeitschlossbox, wie du sie dir zugelegt hast, und habe dann nur in der geplanten Arbeitszeit Zugriff darauf. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich jedes Mal Willenskraft aufbringen muss, um mich dagegen zu entscheiden, dann werde ich regelmäßig verlieren. Weil niemand von uns hat den ganzen Tag über gleich viel Willenskraft und niemand von uns kann die ganze Zeit aufbringen. Und deswegen ist Löschen das Beste, was man machen kann. Ja, also da, sorry, wer sich jetzt irgendeinen magischen Trick irgendwie gewünscht hat. Ich halte all diese kleinen Sachen, die ich angesprochen hatte, mit Graustufen und so weiter und so fort. Die helfen auch ohne Social Media, weniger mit dem Handy zu machen. Wunderbar, kann man alles tun. Aber wenn es um Social Media direkt geht, löschen.
Ja, mir hat es auch geholfen, tatsächlich sich, also ich habe ja jetzt wirklich viele, viele, viele Follower quasi gelöscht, in Anführungsstrichen. Und natürlich ist da auch immer der Gedanke, okay, das schadet dann meinen Buchverkäufen oder wie auch immer. Aber ich habe mich wirklich gefragt, welcher Preis ist wirklich größer? Und kann ich es mir leisten, 10-20% weniger zu erreichen? Ja, kann ich, aber kann ich es mir leisten, immer wütender, sozial isolierter, unglücklicher, immer mehr Zeit zu verlieren, die ich auch mit meiner Familie und meinen Freunden verbringen könnte, immer angreifbarer zu werden, immer manipulierbarer zu werden in Zukunft? Vielleicht keinen Job mehr zu kriegen, weil jemand meinen digitalen Zwilling angeguckt hat und gesagt hat, nö, passt uns nicht. Eine Versicherung nicht zu kriegen, einen Kredit vielleicht irgendwann nicht mehr wählen zu dürfen, je nachdem, in was für ein System wir leben, da, also der Preis schien mir doch dann viel größer als alles, was ich mir gedacht habe, was die Konsequenzen sind, wenn ich jetzt auf den roten Knopf drücke bei Social Media.
Ja, aber seien wir mal realistisch, dass du jemals irgendwo angestellt noch arbeiten wirst, das sehe ich in diesem Leben nicht mehr.
Nee, aber es kann ja, also für viele ist ja, es ja eine relevante Sache. Ja, ja. Ne? Viele Arbeitgeber checken sowas schon.
Ja, das ist so. Ja, ich würde sagen, packen wir das hier an der Stelle ein. Wir füllen die Shownotes mit Links zu den Studien und dergleichen. Und lasst uns gerne teilhaben an euren Überlegungen. Was sind eure dystopischen Szenarien in diesem Setting und was sind eure utopischen Szenarien? Wo würdet ihr unseren Einschätzungen folgen? Und wo seht ihr vielleicht noch andere Dinge, die wir hier nicht gesehen haben in der Fiktion? Freuen wir uns auf den Austausch mit euch noch im Discord. Ich bin ja schon ein bisschen am Recherchieren, ob wir nicht auf einen Matrix-Server umsteigen könnten. Das ist meiner aktuellen Recherche nach das datenschutzfreundlichste, was wir vielleicht machen könnten. Auch dazu natürlich gerne Ideen aus der Community. Und Umfrage läuft auch immer noch, ne? Umfrage.recorder.de. Wir sammeln weiter euer Feedback in der Umfrage. Aber so viel für heute erstmal. Vielen Dank fürs Dabeisein und ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Das war eine weitere Episode vom Recorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Recorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.